Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des 1848 Podcasts. Hier ist Claudio Gentile, aber ich bin nicht alleine hier. Ich habe heute einen Gast dabei, den viele von euch sicherlich vom VfL kennen, der aber indirekt gar nichts mit dem Geschehen auf dem Platz zu tun hat. Hallo Tim, auch besser bekannt als Tremark.
Tag, hi. Hallo, lieber Claudio.
Lieber Tim, die meisten kennen dich ja von deinen Bildern, von jubelnden Spielern, vom Ruhrstadion. Erzähl doch mal ein bisschen, wie lange bist du jetzt eigentlich schon beim VfL als Fotograf dabei und was macht das mit dir?
Ist ja so eine richtige Markus-Lanz-Einstiegsfrage von dir, was das mit mir macht. Tatsächlich habe ich mit dem Toto damals angefangen. Deswegen konnte ich mir das jetzt auch so gut merken, wie lange ich da bin, weil die Zeit vergeht ja schon im Flug und wir haben ja beim VfL in den letzten Jahren schon viel erlebt. Und tatsächlich ist es ein unfassbar toller, großartiger Job mit super Menschen und absolut abwechslungsreich. Es fängt einmal damit an, dass man ziemlich viel vom Land sieht, weil man ja auswärts gut rumkommt und dass man ja immer mit unterschiedlichen Menschen zu tun hat, dass man auch, also ich bin jetzt leider auch keine 18 mehr, kriege aber so ein bisschen mit, was junge Leute so umtreibt, weil dann ja auch junge nachkommen, ganz viel mit unterschiedlichen Fans zu tun und das ist einfach mit so vielen Menschen und mit der Stadt zu tun und kann sich damit austauschen. Und das Highlight ist natürlich diese unfassbare Emotion, die es, glaube ich, so in der Form auch nur im Fußball gibt, würde ich jetzt mal so behaupten.
Gibt es denn einen Moment oder ein Bild, an das du dich in deiner Zeit, wo du den VfL jetzt schon so eng begleitest, ganz besonders gerne zurückerinnerst oder was besonders mit dir gemacht hat?
Ich glaube, und das ist tatsächlich auch die Herausforderung, das, was da in Düsseldorf passiert ist, ich weiß nicht, ob man das irgendwie toppen kann. Also ich habe mich auch tatsächlich so leer danach gefühlt, tagelang. Ich hatte, also es war unfassbar. Ich habe sowas, was ich da empfunden habe. Ich glaube, ich habe mich nach dem 3-2 noch nie so lebendig gefühlt in meinem Leben. Also das ist so viel mit mir passiert. Das ist so krass und ich habe da noch das sehr lange verarbeiten müssen. Und ich weiß nicht, so in meiner Vorstellung ist ja mein größter Wunsch als VfL-Fan und Mitarbeiter einmal in Berlin ein DFB-Pokalfinale erleben zu dürfen. Und ich glaube, selbst das kommt an dieses Erlebnis in Düsseldorf nicht ran. Das war einfach unfassbar.
Ich glaube, ich kann jeder VfL-Fan nachvollziehen, der da war, mit diesem Gefühl nach Düsseldorf zu fahren. Oh, hier passiert heute eh nichts mehr. Man guckt sich das Spiel entspannt an, komplett ohne Erwartungshaltung. Und dann, boom, das 1-0 fällt. Dann denkst du dir, naja, vielleicht verkaufen sie sich gar nicht so billig und es ist noch ein ordentlicher Abgang. Dann fällt dieses 2-0 und du merkst einfach im Stadion, wie diese Stimmung einfach bei den ganzen Düsseldorfern auch kippt und es, um Gert-Herrn Verbeek mal zu zitieren, den Leuten plötzlich dünn durch die Hose läuft.
Ja, das ist das, was ich gerade als 3-2 bezeichnet hatte. Also dann merkst du auf einmal, okay, jetzt passiert hier was und jetzt ist alles möglich und es war wirklich unfassbar vor der Kurve und da zu stehen und ich habe wirklich immer wie in so einem Tunnel. Ich kann mich auch an gar nichts dran erinnern, weil ich war wirklich wie in so einem Trance-Zustand.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Pali auf einmal vor der Kurve aufgetaucht ist und die Leute noch angefeuert hat. War ein geiler Anblick auf jeden Fall.
Ja, der Pali, der ist auch ein Typ. Stark.
Wie nimmst du denn, wenn du Fotos machst, die Atmosphäre war? Ist das so, bist du eher im Tunnelblick oder spürst du schon, wenn du jetzt im Ruhestadion bist, dass da 26.000 Leute auf den Rängen sind? Und wie nimmt man das wahr von unten, wenn man am Rand steht und eigentlich arbeiten muss?
Ja, das ist tatsächlich ganz schön seltsam. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so eine Form von Spieltagsautismus ist oder sowas, weil ich einfach komplett auch nichts mehr mitkriege, in meiner Welt bin und auch so so irgendwie meine Sachen in meinem Kopf so sortieren. Ich bin auch nicht immer ansprechbar, kriege auch so links und rechts nicht so viel mit. Ich habe auch schon mal gehört, dass ich unfassbar uncool bin am Spieltag und unverschämt und unhöflich, weil ich nicht grüße, aber ich kriege das einfach wirklich nicht mit, weil ich dann immer irgendwie links und rechts gucke, was passiert hier so, was könnte jetzt als nächstes für einen Moment passieren, um auch so Geschichten am Spielfeldrand zu antizipieren, weil das, muss ich ehrlich sagen, finde ich oft ein bisschen spannender als das, was auf dem Spielfeld passiert, weil das ist so das, was tatsächlich ist so für mich, dass also Fußball ist das Schönste daran, ist halt die Stimmung, dieses Miteinander, dieses Knistern vorm Spiel, wie die Leute langsam in ihrer Begeisterung das alles sich hochschaukelt und das ist einfach so unfassbar und wenn man das einfach so als stiller Beobachter, der ich ja sein darf, noch so ein bisschen aus einer anderen Perspektive mitkriegt und das ist einfach so toll und da versuche ich halt so viel irgendwie für mich selbst aufzusaugen und dann halt das auch irgendwie festzuhalten und das ist halt natürlich auch immer ein großer Spagat, weil ich bin ja auch noch Fan und ich weiß, da gibt es Situationen, da Also ich kann mich an ein Spiel erinnern gegen Bayern München. Da hatte ich wirklich echt das Gefühl, oh Scheiße, wir kommen hier weiter. Bis dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob Amel Belakotschap oder sowas dann eine rote gekriegt hat oder so. Ich habe leider ein sehr schlechtes Gedächtnis. Kurz 10 Minuten vor Schluss oder so, es sah wirklich echt gut aus. Und da konnte ich auch nicht fotografieren, weil da war ich einfach auch so unter Spannung. Wir hauen hier die Bayern raus, ne? Mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass wir die Bayern schlagen, aber es gab Zeiten, da war es noch nicht selbstverständlich. Und da weiß ich, da konnte ich auch nicht fotografieren. Und da hätte ich mich aber auch geärgert. Aber es gab aber auch ein Spiel, das werde ich auch nie vergessen. War ich einmal im Stadion und hatte meine Kamera nicht mehr. Also da war ich dann als Zuschauer im Stadion, obwohl ich eigentlich als Fotograf hätte da sein können. Und da sind auch so geile Sachen passiert, habe ich mich so geärgert. Das heißt, es ist immer schwierig, diese beiden Personen in mir zu vereinen. Das ist die große Herausforderung am Spieltag.
Oh, dieses Spiel, was du gegen die Bayern erwähnt hast, kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das war Ende Oktober 2019. Man ist unfassbar schlecht in die Saison gestartet. Das war kurz vor Corona. In die Corona-Pause ist man ja auch irgendwie 17. oder 18. gegangen. Und dann hatte man dieses Spiel gegen Bayern. Niemand rechnet mit irgendwas. Flutlichtspiel abends. Und ja, auf einmal spielt der VfL gar nicht so verkehrt und verkauft sich da sehr teuer, bis dann eben die rote Karte von Amel Belakotschap kam. Habe ich eine sehr lebhafte Erinnerung dran. Gab es denn in der Zeit beim VfL, die du jetzt da bist, einen Spieler, der es dir besonders leicht gemacht hat, Fotos von ihm zu machen, weil er dir super viele Motive geliefert hat, weil er einfach von der Persönlichkeit irgendwie zu deinem Fotografiestil gepasst hat? Gibt es da einen, an den du dich besonders gerne erinnerst oder?
Ja, es ist gibt es halt schon viele, ne? Also ich weiß, so eins meiner, also ich fand Sever Gongolaud schon ziemlich abgefahren, ziemlich geilen Typen. Der fällt mir jetzt als erstes ein, weil ich halt ein Bild habe, da rennt er so in meine Kamera und zieht sein Shirt aus und schreit seine ganze Energie, und er hat ja auch echt einen Körper gehabt, ne? Und schreit so in meine Kamera, und ich weiß noch, wir hatten mal einen Spieler, als ob das jetzt so lange her ist, ist ja gar nicht so lange her, den werden wahrscheinlich hoffentlich noch alle kennen, Tom Weiland, mit dem war ich sehr, sehr gut befreundet, und wir hatten uns dann auch mal was überlegt. Der hatte dann irgendwann, hat er sich so, hatten wir zusammen bei einer Runde FIFA, hatten wir mal über so einen Torjubel gesprochen, und den hat er sich dann so irgendwie auch verinnerlicht, und dann hatten wir so auch Spaß gemacht. Ja, okay, jetzt muss er auch treffen, damit ich das fotografieren kann. Und wahrscheinlich, also die Wahrheit wird es nicht gewesen sein, aber für die Geschichte erzähle ich das jetzt so. Und der hat dann halt, wir haben uns nie getroffen, wenn er ein Tor gemacht hat, er hat immer in die falsche Seite gejubelt. Das heißt, er musste halt andauernd treffen, bis wir halt irgendwie ein Match hatten. Und ich glaube, das ist der wahre Grund, warum der eine Zeit lang so richtig ordentlich gebombt hat, nur damit wir einmal das hinkriegen, dass ich sein Torjubel vernünftig fotografiere, weil er halt einfach immer dahin gegangen ist, wo ich nicht stand. Ne, ich bin ein Fotograf, der nicht mobil immer an einer Stelle steht, also stationär, sondern ich bin da links und rechts und oben und unten, und die meisten Fotografen und Fotografen sind ja an einer Stelle im Stadion. Und ja, das war ziemlich lustig. Und ja, ansonsten, aber da gibt es ja viele, und die Typen, die sind unterschiedlich, und es ist dann immer wirklich ganz spannend. Da muss ich an Simon Terodde denken, den ich so privat immer als eher zurückhaltend und schüchtern, und auf dem Platz ist das ja eine Maschine, es ist ja richtig ein Tier, ne? Auch so ein emotionaler Mensch und voller Strom. Und wenn man die dann, wenn man den dann privat kennenlernt, dann so ruhig und spannend.
Spannend auf jeden Fall. Fotografierst du denn lieber das Spielgeschehen oder das, was herum am Spieltag passiert? Also hast du auch eine Lieblingsecke im Stadion, wo du sagst, da sind mir meine besten Fotos bisher gelungen?
Ja, ich finde tatsächlich so, dass das drumherum, ich finde das immer so schön, was an den Zäunen so passiert, so die Geschichten, die halt am Spielfeldrand, so alles drumherum, das oder die Sachen, die vor dem Spiel, nach dem Spiel, also diese kleinen Momente, die vielleicht gar nicht so zum großen Ganzen gehört. Das ist so ein bisschen vielleicht auch daher geschuldet, aus einer Not heraus, weil ich ja als ich angefangen habe zu fotografieren. Also Fotografie ist ja wirklich echt ein bumsteures Hobby, ne? Das muss man mal so sagen. Und ich habe relativ lange mit echt billigen Sachen fotografiert, und da kommt man auch nicht so nah dran, ne? Die Kolleginnen und Kollegen, die haben ja Objektive, die können sich in Bochum irgendwo an die Straßenseite setzen und die in Gelsenkirchen punktgenau alles heranzoomen mit solchen langen Objektiven. Und mit dem, was ich hatte, musste ich immer relativ nah dran. Und bin aber so ein Mensch, dass ich es nicht mag, wenn es so trubelig wuselig ist. Ne? Ich bin ja leider eher so ein ruhiger Mensch und mag so Menschenansammlungen, ist für mich immer sehr herausfordernd. Und da war dieses DFB-Pokalfinale, und da war immer ein Hauen und Stechen, wer jetzt zum Beispiel, also bei dem Spiel, wer jetzt zum Beispiel Niko Kovac mit dem DFB-Pokalfinale fotografiert oder, und dann dachte ich, das ist mir alles zu anstrengend. Und dann habe ich halt die Momente gesammelt, wo halt keiner ist, weil die hat halt auch keiner. Also, und wenn die keiner fotografiert und keine Kamera drauf ist, ist es ja irgendwie so, als ob die nicht stattgefunden haben. Und das fand ich irgendwie so spannend. Und so, dann habe ich halt daraus gelernt, den Fokus vielleicht auch auf die Sachen zu legen, die nicht alle haben. Und wer weiß, vielleicht hast du dann auch mal so den einen Moment dabei, der vielleicht dann auch alle anderen interessiert und nicht nur einen selber.
Hast du da einen Moment im Kopf, der dir sehr präsent geblieben ist?
Ja, ich habe auf jeden Fall ziemlich gute und spannende Momente von Gert-Jan Verbeek erwischt, zum Beispiel. Und ja, also ich glaube auch bei diesem DFB-Pokalfinale, wie zum Beispiel so ein Bayern-Spieler, der wirklich fix und fertig war an dem Tag, so da hat sich irgendwie keiner so richtig drum gekümmert, fotografisch. Und der stand dann da halt bei mir, solche Momente halt. Ne? Das ist dann schon, ja, hat man auch noch Glück. Und so bei ganz vielen Momenten ist ja dann auch gutes Glück, gutes Stellungsspiel und ja.
Ein Bild von dir im Kopf, weil wir das im Blog gerade in der Anfangsphase relativ oft für so taktische Artikel benutzt haben, wo du, ich meine, es waren Vater und Sohn immer Stadion fotografiert hast, wie sie auf so einem Mini-Schachbrett weit vor Anpfiff für Schach spielen. Dieses Bild ist mir sehr, sehr präsent, wenn du sagst, so was drumherum passiert. Ich weiß nicht wieso, aber es hat sich bei mir im Kopf wirklich hart festgebrannt.
Ja, tatsächlich ist das ein Moment, da kann ich auch oft üben. Ich sehe sie leider nicht mehr so oft, aber die beiden, die waren eine Zeit lang. Ich habe mich gefreut, als ich die, ich glaube, letztes Jahr oder so, habe ich sie nochmal gesehen. Die waren sehr oft und haben vorm Spiel Schach gespielt. Und da konnte man dann halt auch, ja, wenn man das beim ersten Mal nicht richtig gut erwischt hat, das Motiv, hat man nochmal ein Spiel Zeit
Schön.
gehabt.
Richtig schön. Gibt es da irgendwas, was den Ruhrpott für dich besonders ausmacht, wenn du fotografierst, so verglichen mit anderen Stadien?
Also tatsächlich mag ich, also das Ruhrpott, meinst du jetzt das Ruhrstadion?
Das Ruhrstadion natürlich,
Ja.
ja.
Naja, für mich ist das Ruhrstadion, ich meine, das wird ja jetzt schon oft immer irgendwie verklärt und da haben ganz viele Leute schon ganz schlaue Sachen gesagt, aber für mich ist das Ruhrstadion, ist so ein bisschen, also außer den Sachen, die ja alle wissen, so ehrlich und rau und hat schön Patina, aber für mich ist das Ruhrstadion wie so ein guter Freund, der halt auch alles schon erlebt hat. Ne? Ich habe mit denen alle Emotionen geteilt. Ich habe mit ihnen Trauer geteilt, Freude und ich freue mich jedes Mal, wenn ich weg bin und sehe dann diesen Flutlichtmast. Ne? Wie halt so einen alten Freund, der irgendwie ein Leben lang einen begleitet. Und das ist für mich das Ruhrstadion. Ich bilde mir ein, jede Ecke im Ruhrstadion zu kennen und mir graut es auch so ein bisschen davor, wenn sich das mal verändern sollte, was ja auch wahrscheinlich hier eine Berechtigung hat, aber Veränderung ist ja auch nicht immer einfach. Und so sehe ich für mich das Ruhrstadion und bei allen Stadien, die ich so sehe, also ich finde so alles, was neu ist, sieht dann auch irgendwie gleich aus. Und das Ruhrstadion nicht. Und ich glaube, jeder, der dieses Stadion nicht zu schätzen weiß, der, ja, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das ist einfach geil.
Ich glaube, ein guter Freund ist auch ein guter Punkt, um zu einem Thema zu wechseln, mit dem du dich neben der Fotografie ja auch sehr viel beschäftigst. Das Thema Einsamkeit. Stadion ist eher ein gemeinsames Erlebnis, aber du hast ein Projekt gegründet, das sich genau mit dem Gegenteil, nämlich mit Menschen, die oft einsam sind, beschäftigen. Der Verein Vereint Bochum. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was hast du da eigentlich gemacht und was ist euer Ziel? Was macht ihr?
Ja, da möchte ich dich jetzt so ein kleines bisschen korrigieren, weil da muss man erstmal gucken, was ist Einsamkeit? Und Einsamkeit ist ja am Ende nichts anderes. Wenn ich mich einsam fühle, habe ich ja das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und das kann man, also mache ich jetzt so einfach, breche ich das jetzt runter. Und deswegen wollen wir gemeinschaftliche Erlebnisse schaffen am Ende. Und für auch Leute, die müssen sich gar nicht einsam fühlen, weil ich finde, das Wort Einsamkeit ist echt ein schwieriges Wort, ein unfassbar stigmatisiertes Wort, ein tabuisiertes Wort. Und ich habe sehr, 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 sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was Einsamkeit überhaupt alles ist und was ich darunter verstehe. Und ich spreche da mit sehr, sehr vielen Leuten zu. Und die meisten Menschen haben auch unterschiedliche Definitionen für sich von Einsamkeit. Und deswegen unser Verein, den wir gegründet haben, ist ein Verein für Miteinander, für Teilhabe. Wir wollen Räume für Austausch schaffen. Und wer sich die Mühe macht und auf unsere Homepage guckt, was wir so machen und wofür wir stehen und über unsere Aktionen, steht da nirgendwo das Wort Einsamkeit. Sondern es gibt halt viele Menschen, und das ist vielleicht gerade auch eine Herausforderung bei uns im Ruhrgebiet, die können sich halt nicht mehr den Kaffee leisten oder die Eintrittskarte fürs Ruhrstadion. Das ist zu teuer. Und deswegen versuchen wir und legen da großen Wert darauf, dass unsere Angebote kostenfrei sind. Es gibt Menschen, die haben ja, die sind vielleicht nicht mehr ganz so mobil oder die haben vielleicht ja eine sprachliche Barriere oder so. Es gibt halt ganz viele Herausforderungen, um halt nicht Teilhabe zu haben. Und da versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeit, da den Leuten irgendwie ein Angebot zu geben. Auf unterschiedlich, in unterschiedlichen Formen.
Siehst du dieses Phänomen, wo du jetzt gerade auch das Ruhrgebiet als strukturschwache Region angesprochen hast, siehst du, dass das ein Phänomen ist, was sich auf eine Gruppe, zum Beispiel jüngere Menschen oder explizit ältere Menschen beschränken lässt? Oder glaubst du, ist es ein gesellschaftsübergreifendes Thema, das man in allen Alters-, Einkommensregionen überall finden kann?
Du meinst jetzt, dass man sich einsam empfindet?
Also merkt ihr in eurer Arbeit, dass das eher auf eine Gruppe, die sich zum Beispiel durch das Attribut jung charakterisieren lässt oder eher alt,
Okay.
kann man das
Also ich glaube,
eingrenzen?
wenn man jetzt erstmal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, würden jetzt wahrscheinlich einmal als erstes Senioren und Senioren einfallen. Und das ist so, glaube ich, so dieser Stereotyp, den man im Kopf hat. Und das ist aber nicht so. Grundsätzlich macht dieses Gefühl vor keiner Nische Halt. Und das ist ganz spannend, weil ich ja jetzt das große Glück habe, seit September letzten Jahres Engagementbotschafter unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Steinmeier zu sein. Und ich darf da echt viel rumkommen und über dieses Thema sprechen. Und es ist jetzt egal, ob ich jetzt in einer Gruppe mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer darüber spreche oder in einer Gruppe von, was weiß ich, von Studis oder in einer Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, egal welchen Alters, alle können da irgendwie in ihrem Leben einen Bezug zu finden. In irgendeinem Punkt haben sie sich schon einsam gefühlt, mal mehr oder mal weniger. Und das ist erstmal das, was ich so jetzt aus meiner eigenen Konfrontation und meinen eigenen Begegnungen dazu sagen kann. Und die Leute, die zu unseren Angeboten kommen, sind unterschiedlichen Alters. Und natürlich gibt es ja auch wissenschaftliche Evidenz. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, dass wahrscheinlich eine ganze Generation oder ganz auch darüber hinaus die das Corona-Phänomen noch nicht ganz aufgearbeitet haben, dass sich unser Miteinander einfach danach verändert hat, dass wenn junge Menschen zum Studieren irgendwie in eine neue Stadt kommen und finden einfach keinen Anschluss, hat das Potenzial, dass man einsam wird. Man kann aber auch einsam sein oder sich einsam empfinden, wenn man als junge Frau nur mit alten Männern zusammenarbeitet oder wenn man zum Beispiel, man kann auch, das finde ich spannend, weil ich da letztens drüber gesprochen habe, man kann auch durchaus in einer Beziehung sich einsam fühlen, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, man muss mit einem Typ Mensch zusammen sein, um nach außen irgendwas zu wahren und hat eigentlich das Bedürfnis nach was anderem. Und es gibt, man kann mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen, also dieses Einsamkeitsthema ist so facettenreich, so vielschichtig und es lohnt sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe bei mir selbst gemerkt, als ich mich damit angefangen habe auseinanderzusetzen, wie oft mir das doch in meinem Leben begegnet hat. Ich bin zum Beispiel in meiner Schulzeit als Jugendlicher nie gerne hingegangen und habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und das hat dann damit zu tun, das war dann die Konsequenz daraus war, dass ich halt eigentlich nur blau gemacht habe. So, und irgendwann auch die Schule abbrechen musste. Und das war einfach, weil ich mich da nicht als Teil der Gruppe gefühlt habe, nicht angenommen habe, gefühlt habe aus unterschiedlichen Gründen. Und da habe ich jetzt bis heute, ja, meine Narben davon getragen und merke Verhaltensmuster, die aus dieser Zeit halt irgendwie rühren. Und das ist ja auch das Spannende, dass das halt auch zum Thema Einsamkeit gehört, ne? Wenn man da irgendwie drüber nachdenkt.
Du hast
Und
gerade.
Entschuldigung, letzter Bogen. Und das ist, weil du gerade gesagt hast, wen trifft das? Und da fängt es halt auch schon an, in der Schulzeit. Und wir merken auch von ganz vielen Schülerinnen und Schülern, mit denen wir sprechen, dass die sich einsam empfinden.
Du hast gerade das Thema Corona auch angesprochen. Glaubst du auch ein Stück weit, dass dadurch, dass wir während Corona relativ viel sozial isoliert waren und das Leben natürlich auch immer mehr in eine digitale Welt gegangen ist, glaubst du, dass wir echtes Miteinander, echte Nähe wieder neu lernen müssen?
Naja, es hat sich einfach verändert. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke auf dem Campus, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt mit dem Auto hinfahren würde, würde ich jetzt auf jeden Fall einen Parkplatz kriegen. So, vor Corona brauchst du es noch nicht mehr dran denken, einen Parkplatz zu kriegen. Also das zeigt mir ja schon irgendwie, dass weniger Begegnungen stattfinden, dass weniger Leute da sind. So, ob das jetzt alles auf Corona zurückzuführen ist, dann habe ich mal mit Dozentinnen und Dozenten gesprochen, die sagen, es kommen halt auch die Leute, du musst. Die haben stellenweise das Gefühl, dass sie sich richtig anstrengen müssen, dass die Leute zum Campus kommen, weil die lieber online gerne teilnehmen müssen. Das heißt, diese Präsenz wurde mir so geschildert, diese Präsenzangebote müssen noch attraktiver sein. Und natürlich, wenn man ja die ganze Zeit für sich irgendwie an seinem Computer etwas erarbeitet, schwächt das ja die Kompetenz des Miteinanders, irgendwie zusammen in Gruppen was zu arbeiten. Und das ist auch das, was mir jetzt oft geschildert wurde, dieses Miteinander in Gruppen. Und da, wenn ich bilde mir ein, ein sehr reflektierter Mensch zu sein, und da merke ich, dass mir da auch eine Kompetenz fehlen gegangen ist, dass mir das nicht mehr so einfach fällt wie vor Corona, dieses Miteinander, weil ich ja auch als Freiberufler, aber auch in Corona sehr viel für mich gearbeitet habe und da sich manche Sachen halt manifestiert haben, manche Handlungsprozesse. Und ich glaube, da muss man, ja, um das eine lange Antwort, also ja, im Miteinander hat sich, glaube ich, deutlich was geändert, aber das müsste man wahrscheinlich wissenschaftlich mal betrachten.
Ich glaube, Begegnungen sind da auch ein gutes Stichwort. Wie schafft ihr denn diese Begegnung als Verein? Wie geht ihr das an? Wie definiert ihr für euch, wie die Begegnung den Leuten, die ihr erreichen wollt, am besten helfen könnt? Erzählt da doch mal ein bisschen aus eurer, Anführungsstrichen, täglichen Arbeit.
Naja, das ist jetzt erstmal so, unser Wunsch ist es erstmal, dass alles niederschwellig stattfindet, so dass die Hürde dahin zu kommen ja gar nicht so groß ist. Und das fing jetzt an, als ich so am Anfang war ich voller Tatendrang und bin ich heute auch noch. Und dann dachte ich, ach Mensch, wenn man sich einsam fühlt, dann ist man erstmal, hat man das Gefühl, man ist die Wurzel allen Übels. So, und man ist das Problem. So, und ich dachte bei mir selber, ach guck mal, ich bin einsam, ich bin zu uncool, mit mir will keiner was zu tun haben. Das heißt, man muss das ja erstmal für sich aufweichen, dass es ja auch andere Gründe geben kann. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, Claudio, komm, lass uns mal ein Fiege trinken, und du sagst, nee, heute nicht, könnte ich jetzt denken, ja, das liegt daran, weil ich jetzt nicht so toll bin, dass du mit mir abhängen möchtest. Aber es kann auch einfach sein, dass du gerade mit dem Philipp Rentsch einen Podcast aufnimmst. So, also das heißt, es kann ja unterschiedliche Gründe haben. Und Menschen, die einsam sind, sind erstmal, da haben sich die Namen so manchmal verhärtet, dass man erstmal denkt, es liegt an einem selbst. Und das muss man erstmal aufbrechen. Und deswegen war so die Idee am Anfang so eine, ja, lass uns doch mal so eine Betroffenengruppe aufbauen. Für Menschen, die einfach darüber sprechen wollen. Und das wurde leider so gar nicht angenommen. Und da saß ich da oft passenderweise zum Thema alleine. Aber ich habe auch, glaube ich, noch, wir haben mit unseren Angeboten auch die Menschen noch nicht angesprochen. Und dann war so die Idee, ach komm, wir machen es einfach mal niederschwelliger, wir fangen mit einem Spaziergang an. Und dann ist so die Idee geboren aus diesem vielleicht noch zu komplexen Vorhaben, diese Betroffenengruppe zu starten. Machen wir erstmal, fangen wir ein bisschen kleiner an und gehen spazieren. Und dann, als ich gesagt habe, komm, wir gehen spazieren, war das Feedback echt toll. Und haben ganz viele gesagt, ja super, da kommen wir hin. Und da weiß ich noch, den ersten Spaziergang, dann stand ich da. Und dann kam keiner. Da war ich ganz alleine. Und spannenderweise war der einzige Mensch, der da war, und auch nur zufällig Danilo Soares. Das heißt, meinen ersten Spaziergang, den ich jetzt mittlerweile, glaube ich, seit über 1,5 Jahren mache, habe ich mit Danilo Soares gemacht. Mit so einem Kinderwagen durch den Stadtpark. Und dann dachte ich, das macht alles gar keinen Sinn und wollte schon aufgeben. Mittlerweile kommen zu unserem Spaziergang manchmal über 40 Leute und unterschiedlichen Alters. Und es ist daraus so eine Community erwachsen. Und was ich damit sagen will, ist A, dass es sich manchmal auch lohnt, ja auch mal am Ball zu bleiben, und dass auch dieser Spaziergang vielleicht für viele Leute ein Hindernis ist, ne? Weil wer geht denn irgendwie so zu so Formaten hin, wo du gar nicht weißt, was dich erwartet? Es gibt zum Beispiel in den Dortmund und in Essen, und ich glaube auch jetzt in Bochum, gibt es Formate explizit für Frauen. Und ich glaube, das funktioniert gut, weil das ja auch so Schutzräume sind. Und da weißt du, hey, da sind Frauen in ähnlichen Lebenssituationen wie ich. Aber bei so Spaziergängen, die für alle sind, wen triffst du da? Und dann ist auch alles immer irgendwie so am Ende, und das hast du bist das beste Beispiel, wird es dann ja auch zur Einsamkeit gelabelt. Und obwohl wir das ja gar nicht sagen. Und diese Spaziergänge sind ja keine Spaziergänge für Menschen, die einsam sind, sondern einfach für Leute, die sich in Gruppen bewegen wollen. Und dann gehen diese ganzen Stereotype im Kopf, ja, einsam, spazieren für einsam. Was sind denn das für Leute? Sind das welche, die sich den ganzen Tag da irgendwie ritzen oder irgendwie komische Dudes und sowas? Also das sind ja so diese ganzen Stereotypen, die man fälschlicherweise hat. Und ja, deswegen bin ich auch immer so dafür, dass wir da nicht immer so am Ende unsere Angebote für Menschen, die einsam sind, darauf runterreduzieren. Weil das muss ja gar nicht sein, weil Einsamkeit entsteht ja dann auch erst aus mangelnden Begegnungen. Ne? Und das bei uns ist das niederschwellig, bei uns ist alle Menschen sind herzlich willkommen, die Lust haben, und die Leute, die vor Ort sind, respektvoll behandeln. Und wir versuchen, dass es kostenfrei sind. Wir gehen spazieren, wir gehen Kaffee trinken, wir waren zusammen auf dem Bochumer Musiksommer, wir gehen einmal im Jahr, gehen wir auch richtig schön essen. Das ist immer ein besonderes Highlight. Wir machen unterschiedliche Aktionen. Wir hatten zum Beispiel, um mal die Brücke kurz zum Fußball zu schlagen, hatten wir eine Aktion. Da hatten wir in der Rotunde, haben wir darüber gesprochen, wie Männer so mit ihren Problemen im Fußball umgehen, weil ich das Gefühl habe, dass wir da manchmal unsere Schwierigkeiten haben. Und solche Events, die auch mal aufklären, die auch Raum schaffen, um so über so mentale Herausforderungen, gerade bei uns Männern, wir sind ja sehr, sehr stolz und geben dem nicht immer eine Chance, darüber zu reden. Und das war wirklich ein wunderschöner Abend. Da waren sehr, sehr viele Leute, das war voll. Ich glaube, 400 Leute waren da. Wir hatten Gerald Asamoah und Andreas Lute war zu Gast und die haben einfach mal erzählt. Und ich glaube, alle, die da waren, waren stellenweise über die Offenheit auch überrascht und haben auch gemerkt, dass es auch mal eine Hypothek sein kann, Fußballer zu sein, ne? Und da so eine Rolle nach außen hin zu zeigen und das mit dem Innenleben für sich abzugleichen, ist nicht immer so einfach.
Habt jetzt eine neue Aktion mit einem Unternehmen zusammen geplant, das wahrscheinlich jeder auch in Bochum kennt, mit der Bogestra. Auf der Unilinie U35, was genau habt ihr denn da vor?
Ja, ich bin gebürtiger Quernburger und ich fahre mein Leben lang mit der U35 und ich finde, ich liebe die U35, ist wirklich ein toller Ort. Und es ist super, super spannend, wenn man in die U35 geht und eng und nah aneinander und alles ist voll und jeder ist mit sich beschäftigt. Alle gucken auf ihr Handy. Ich glaube, kein Mensch weiß, was da eigentlich so in der Bahn passiert. Wir hatten auch überlegt, passend zum Thema, ob wir Plakate in die U35, aber die hat, glaube ich, sowieso keiner wahrgenommen, weil wir einfach alle nur mit uns selbst beschäftigt sind. Und da ist so ein bisschen raus die Idee geboren, ey, wir haben doch diesen Begegnungsraum, wo wir alle irgendwie aufeinandertreffen. Egal ob Studi, Geschäftsführerin, Geschäftsführer, Koch, Bäckerin, Metzger, alle fahren U-Bahn oder S-Bahn oder was weiß ich. Aber jetzt in unserer Welt sind wir U35, das ist die Herzschlagader von Bochum, finde ich. Und warum nutzen wir denn diesen Ort, wo alle zusammenkommen? Und lassen die Leute auch mal zusammenkommen und schaffen Begegnung und schaffen einen Raum, wo wir uns mal miteinander unterhalten. Und da das ja halt auch an den größten Hochschulen der Stadt gelegen ist, ja, haben wir uns überlegt, wollen wir da uns primär den Fokus auf junge Erwachsene legen, weil auch so ein bisschen damit einherspielt, weil ich für mich festgestellt habe, dass wir, wenn wir über 30 sind und irgendwo ja neue Bekannte suchen, dass das gar nicht so einfach ist. Ich weiß nicht, du kennst das jetzt, du bist ja auch neu in eine andere Stadt gezogen und wenn du jetzt über 30 bist, wie lernst du da Leute kennen? Was machst du denn da, ne? Weil Menschen über 30 sind so unfassbar mit sich selbst beschäftigt, mit Job, Familie und die meisten Menschen, die ich so kennengelernt habe, über 30, die sind auch eigentlich, ich habe letztens mit einem gesprochen, der gesagt, ich brauche auch keine Freunde, ich habe das so, ich habe und das reicht mir auch, ne? Die sind auch gar nicht mehr offen für neue Bekannte. Und ja, wenn du aber in dieser Situation bist und dieses Privileg nicht hast, was machst du denn? Und daraus ist das so ein bisschen, wenn man das alles so in einen Topf wirft, ist diese Aktion daraus entstanden. Wir haben die U35 sozusagen gekapert, unseren einen Sonderwagen mit einem eigenen Fahrplan, was einfach auch echt lustig ist und weird, etwas zu haben, was einen eigenen Fahrplan ist. Und wir sind alle super, super aufgeregt, weil tatsächlich gab es in der U35, wenn ich das richtig verstanden habe, einmal diese Fackelübergabe im Rahmen der FISO Games, dann wurde diese Bahn einmal eingeweiht und ansonsten außer Bahnfahrt war da noch nie was, ne? Und jetzt ist da so ein Event und ich habe auch gehört, dass also habe ich so das Gefühl, dass diese Aktion, die wir da machen, habe ich jetzt auch in anderen Städten auch so noch nicht wahrgenommen. Das heißt, wir dürfen da zusammen mit der Bogestra und mit ganz vielen anderen Unterstützerinnen und Unterstützern was ganz Besonderes machen und wollen halt Menschen einladen, sich in dieser Bahn kennenzulernen. Ob geführt mit Social Guides oder halt einfach so und über die Gott und die Welt plaudern, das machen wir. Und das wird großartig.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Wie können sich die Leute dann über die Aktion informieren? Und muss man Tickets oder sowas dafür holen?
Also wir haben eine Webseite www.vereintbochum/U35. Da
Verlinken
versuchen
wir.
wir stark. Da versuchen wir alles an Informationen reinzuballern und wir haben das so gemacht, weil das ja logistisch herausfordernd ist, haben wir haben die Bahn in Teile aufgeteilt. Im Mittelteil wollen wir geleitete oder moderierte Gespräche stattfinden lassen und für diese moderierten Gespräche, damit wir manchen Menschen halt einen Sitzplatz garantieren können, kann man sich vorab auch über diese Seite, über einen Link einen Platz sichern und sozusagen eine Fahrt schon mal einbuchen. Es ist aber auch möglich, spontan vorbeizukommen. Wir haben genauso viele Plätze für spontane Leute, die vorbeikommen. Und wir fahren mehrfach. Wir versuchen mit dieser Bahn so auffällig wie möglich zu sein, dass wenn wir an dir, lieber Claudia, an dem Tag vorbeifahren, du siehst dann unsere kleine Bimmelbahn und sagst, ach geil, da fahre ich mal mit. Bist ja herzlich eingeladen und dann unterhalten wir uns und quatschen ein bisschen und so soll das sein.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich kann auch viele
Und
Punkte hier.
vielleicht am Ende trifft man da jemanden, den man sympathisch findet und sagt, ach komm, wir gucken mal, ob wir danach noch ein Bierchen trinken und wer weiß, vielleicht entsteht da eine Bekanntschaft oder eine Freundschaft sogar draus. Und das ist das, wäre das Schönste, was passieren kann.
Ich kann viele Punkte, die du gerade genannt hast, wie du auch meintest, wenn man in eine neue Stadt zieht, wenn man über 30 ist, sehr, sehr gut nachvollziehen. Dieser gemeinsame Nenner, wo man eben viele Leute kennenlernt, der wird halt immer kleiner, ne? Also es ist die Uni, es ist die Schule, es ist die Ausbildung, die Berufsschule, wo du halt auch zwangsläufig auf gleichaltrige Leute triffst, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Das wird immer kleiner, vor allem so im 30er-Bereich gibt es halt einfach viele, ja, Freundesgruppen, die schon gefestigt sind und da auch dann reinzukommen, ist gar nicht so einfach. Bei mir in Hamburg speziell die Situation, ich war 100% im Homeoffice. Dann fällt noch dieser Faktor der Sozialisierung Arbeit eben weg, wo man im höheren Alter dann vielleicht auch viele Leute kennenlernt. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, und kann dieses Angebot, ich fühle es halt einfach. Wenn ich jetzt neu nach Bochum ziehen würde, würde ich mich über so ein Angebot vermutlich sehr, sehr freuen. Deswegen, ja, mach das bitte genauso weiter. Und abschließend vielleicht eine Frage dazu, wenn du jetzt dein Projekt siehst, wie es sich entwickelt hat, wo ihr jetzt steht, was würdest du denn so für das Jahr 2026, für das Projekt wünschen?
Also erstmal nochmal einmal ganz kurz abschließend zu dieser Aktion. Man kann ja eigentlich nur gewinnen. Also entweder geht
Total.
man dahin und sagt, ach geil, ich habe jetzt hier jemanden kennengelernt, oder ich gehe nach Hause und sage, ja, war scheiße. So, das ist doch das Schlimmste, was
Ja.
passieren kann. So, und dann ist doch alles halb so wild. Deswegen kommt vorbei. Und was wir für 2026? Also zum einen ist es wunderbar, weil ich gerade für mich feststelle und nochmal lerne, was wir für geile Menschen in Bochum haben. Wie toll eigentlich das Miteinander hier ist, dass wenn etwas irgendwie gemacht werden muss, wenn eine Herausforderung ansteht, dass wir wirklich alle miteinander mit anpacken. Und wenn wir das irgendwie schaffen, noch weiter zu strukturieren und irgendwie noch weiter zu bündeln, diese ganze Superpower, die wir in dieser Stadt haben, dann kann echt Großes entstehen. Und das ist so mein Wunsch für 26. Wir haben jetzt vieles vor, wir haben viele Ideen, viele, viele gute Sachen, wir haben super viel Kompetenz, wir haben bei uns im Verein die Maike Luhmann, Professorin der Ruhr-Universität, die ja anerkannt, europaweit anerkannt ist in der Forschung zum Thema Einsamkeit. Wir haben sowieso den tollsten Menschen auf der Welt, Anthony Lucia, den Capitano ist bei uns im Vorstand, der uns in seiner VfL-Zeit besser als kein anderer gezeigt hat, wie das miteinander geht, wie man Gruppen zusammenhält, wie man Verantwortung übernimmt, wie man mit Menschen umgeht, wenn es mal nicht so einfach ist. Und von dem können wir viel lernen. Und wir haben sehr, sehr viel Kompetenz. Und wenn wir das weiter ausbauen und gucken, wie wir das auch ja, über unsere kleine Lebenswelt hinaus in andere Bereiche in die Stadt tragen können, dann kann auch 26 ganz viel Gutes entstehen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und es wird bestimmt, wir haben in Bochum sehr, sehr viel Potenzial auf ganz vielen Ebenen. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch.
Das hört sich sehr, sehr gut an, lieber Tim. Wir werden alle Links zum Verein, zu der Aktion, alle in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken. Also ihr müsst gar nicht lange suchen, findet ihr alles im Podcast selber. Tim, herzlichen Dank für das Projekt, dass du so viel Herzblut und Zeit da reinsteckst. Ich glaube, damit leistest du in unserer Stadt auf jeden Fall ich sage immer noch unsere Stadt, obwohl ich seit 3 Jahren nicht mehr da wohne,
Ja,
aber
komm mal wieder zurück. Was willst du in Hamburg?
Man kriegt den Jungen aus Bochum, aber Bochum nicht aus dem Jungen. Ja, damit leistest du einen tollen Beitrag für die Stadt. Und ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass die Aktion voller Erfolg wird. Und ja, du hast das letzte Wort, was du den Leuten noch mitgeben möchtest.
Erstmal ist es mir wichtig, dass das nicht nur ich bin. Wir sind ganz, ganz viele Menschen und alle haben da genauso einen Anteil dran wie ich. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt war ja keine Fußballfolge so richtig, ne? Und jetzt ist es mir wichtig, dass den Leuten, die bis jetzt zugehört haben, dass du uns vielleicht noch so einen neuen Transfer oder sowas, irgendwie was Geiles droppen kannst. Claudio.
Das wird schwierig. Der neue Transfer kam ja schon, der neue Stürmer. Da findet ihr ein tolles Profil bei uns im Blog. Über Schwächen und Stärken. Ich glaube, die Leute sind auch mal ganz froh, wenn sie was hören, was nicht auf dem Platz passiert, weil der VfL Bochum kostet uns alle genug Nerven und Lebenszeit. Und es gibt auch noch eine Welt neben dem Fußball. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn wir auch mal relativ wenig über Fußball gesprochen haben.
Aber ich möchte trotzdem noch einmal das letzte Wort okkupieren. Mir ist es wichtig, dass wir alle darauf achten, dass wir auf unsere Mitmenschen aufpassen, dass wir gut miteinander umgehen, weil eine kleine Geste für unser Gegenüber kann für denjenigen schon die Welt bedeuten. Und deswegen, wenn ihr eins aus diesem Gespräch mitnimmt, dass wir bitte alle freundlicher miteinander umgehen sollten.
Es kostet nichts. Einfach nett sein, es kostet nichts. Lieber Tim, herzlichen Dank und allen Zuhörern, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr nehmt was mit aus diesem Podcast. Ich hoffe, der ein oder andere konnte die Motivation bekommen, sich den Verein und auch die Aktion in der U35 nochmal genauer anzuschauen und vielleicht auch dieses letzte bisschen Überzeugung zu bekommen, hinzugehen, einfach mal zu gucken, ob man nicht eben aus dem, wie Tim schon gesagt hat, recht niedrigen Einsatz ein bisschen Zeit, vielleicht eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft zieht. Herzlichen Dank für eure Zeit. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.